Wir haben dann wirklich Farmer, mit denen wir zusammenarbeiten, und die dann sagen, ja, ich habe das Land von meinen Großeltern bekommen und ich möchte es in einem guten Zustand an die nächste Generation weitergeben. Also es ist tatsächlich sehr, sehr faszinierend und eine sehr schöne Landschaft mit wundervollen Arten.
Ich gebe euch jetzt mal Schlagwörter und ihr versucht euch die Assoziation bildlich vorzustellen, okay? Lateinamerika und wichtiges Ökosystem. Na, welches Bild habt ihr dort? Meins ganz ehrlich, dichte, grüne Bäume, viele Tiere, ein Bilderbuchabzug des Amazonas. Aber Lateinamerika hat noch viel mehr spannende Ökosysteme zu bieten, die gerne mal hinten runterfallen. Aber heute nicht. Heute bekommen Sie Ihre Bühne. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Mein Name ist Aline Wegner und wir schauen heute gemeinsam auf die Savannen- und Graslandschaften Südamerikas. Und das mit meiner Kollegin Ilka Petersen. Sie ist Seniorreferentin Nachhaltige Landnutzung und Agrarlieferketten und war schon einige Male in unseren Projektgebieten. Hallo Ilka.
Hallo.
Wie definierst du Savannen- und Graslandschaften und wo finden wir sie überhaupt in Lateinamerika?
Also wir finden Savannen- und Graslandschaften grundsätzlich überall auf der Welt. Also sie sind überall vertreten, aber insbesondere in Lateinamerika arbeiten wir in den Savannen des Orinoquias, also in Kolumbien, im Pantanal, das erstreckt sich über Brasilien, aber auch Paraguay. Und dann arbeiten wir noch in der Pampas in Argentinien. Aber es gibt zum Beispiel in Lateinamerika auch noch in Brasilien den Cerrado, also Brasilien und auch Paraguay einen Teil.
Und was sind so die wichtigsten Merkmale, vielleicht auch im Vergleich zu dem Amazonas-Regenwald, den ja den meisten Leuten eher ein Begriff ist?
Genau, also Graslandschaften, wie der Name schon sagt, sind dominiert von Gras. Es gibt auch ein paar Sträucher und Bäume, aber die Bedeckung ist halt überhaupt nicht so hoch wie eben bei einem Regenwald. Das heißt, es sind wirklich sehr, sehr weite Flächen und meistens ist es eben, also viele Menschen stellen sich das ja so ein bisschen sehr langweilig und wie so eine Einöde oder Wüste vor. Mhm. Aber es ist tatsächlich sehr artenreich und vielfältig. Also es gibt verschiedene Gräser. Es sind zum Beispiel auf dem Kopf stehende Wälder, weil die Wurzeln der Gräser halt sich ganz, ganz weit verbreiten und sehr tief gehen und eben sehr in die Breite gehen. Gleichzeitig gibt es eben auch ein paar Bäume, dann sind Teile sind trocken, anderer Teil ist überschwemmt. Dann haben wir immer mal wieder irgendwie so an den Flüssen entlang zum Beispiel kleine Wälder stehen. Also es ist sehr artenreich.
Was ist so die wichtigste Funktion von Graslandschaften?
Also Graslandschaften sind sehr wichtig zum Beispiel für unsere Ernährung. Also viel Landwirtschaft wird betrieben auf Graslandschaften. Und wenn wir die Graslandschaft und die Savannen erhalten wollen, dann kann man dazu zum Beispiel sehr gut Rinder nutzen oder eben anderes Vieh, die da sehr traditionell und extensiv gehalten werden. Also extensiv heißt, es gibt wirklich nur sehr wenig Kühe oder Rinder auf der Fläche. Also wenn man mal da ist, dann muss man wirklich, sieht man so eine endlose Weite und muss wirklich die Kühe suchen auf dieser Fläche. Also es ist nicht so, wie wir uns das hier so vorstellen, irgendwie
klein umzäunt, ja.
Genau, und Tausende von Rindern, also es sind schon sehr, sehr viele, aber die haben dann eben auch tausende Hektar. Also eine Kuh hat oft mehr als ein Hektar, also mehr als ein Fußballfeld zur Verfügung.
Wahnsinn. Okay, über die Rindernutzung und das Projekt reden wir auf jeden Fall gleich ganz gerne nochmal. Ich möchte aber nochmal ganz kurz zurück zu den Graslandschaften und zu den Tieren, die da normalerweise sind. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen zu den Tierarten, die man da findet in den Graslandschaften?
Also das ist halt sehr, sehr artenreich. Wir haben auf den verschiedenen Graslandschaften immer über 100 Säugetierarten. Also einige sind zum Beispiel, der kommt in allen drei Regionen, in denen wir arbeiten, vor, ist der große Ameisenbär. Den kennen die meisten.
Ja.
Ich finde ihn sehr sympathisch. Er ist jetzt nicht so super bekannt, aber total niedlich. Frisst sehr viele Termiten und ist deswegen auch sehr wichtig zum Beispiel fürs Ökosystem, weil er die Anzahl der Ameisen und Termiten eben in Schach hält und damit auch die Balance im Ökosystem in Schach hält. Dann haben wir zum Beispiel in Argentinien die Nandus, die großen Laufvögel, so ähnlich wie der Strauß aus Afrika, aber ein bisschen kleiner. Mhm. Dann haben wir den Riesenotter, dann haben wir das Gürteltier, verschiedene Arten von Gürteltieren. Wir haben Jaguar, wir haben Pumas, wir haben die sehr niedlichen Kapibaras, sind ja auch gerade bei uns sehr
in. Ich liebe Kapibaras. Ja, ich bin da also absolutes Marketingopfer, was das angeht.
Ja, ich auch. Die sind auch tatsächlich sehr niedlich. Ich war jetzt gerade im August da und wir durften auch einige sehen. Wir hatten Glück und haben einige gesehen. Die sind wirklich sehr, sehr putzig, muss ich sagen.
Darf man ran?
Also man kann schon nah ran, wenn man, also wenn der Wind richtig steht. Also eins warnt dann irgendwann, wenn man zu nah dran ist. Und die sind dann zum Beispiel in der Nähe vom Wasser und dann tauchen die tatsächlich auch ab. Und dann hauen sie schnell ab, eins nach dem anderen und verschwinden im Wasser. Aber wenn man vorsichtig ist, dann kann man denen auch relativ nahe kommen. Meine Kollegin ist gerade noch da, die war jetzt in einem Dorf in Paraguay. Und da haben sie ihr ein kleines Baby-Kapibara auf den Arm gegeben, was man natürlich normalerweise nicht macht. Aber leider wurde die Mutter von Hunden gerissen, weil Hunde sind auch ein Problem für Wildtiere.
Ja.
Deswegen waren die Jungen alleine und die Dorfbewohnerinnen haben dann die Baby-Kapibaras aufgenommen und ziehen sie jetzt groß.
So wie man das kennt mit so Ziegenbabys oder sowas mit Fläschchen oder wie wird das dann gemacht, weißt du das?
Das weiß ich nicht so genau, aber ich weiß auch nicht genau, wie groß sie schon waren, als sie die Mutter verloren haben.
Ja.
Also die waren jetzt nicht ganz winzig klein mehr,
okay.
Aber genau, ja, die wachsen jetzt im Dorf aus. Aber grundsätzlich sind tatsächlich Hunde ein Problem, weil die eben auf die Jagd gehen, zum Teil ungewollt, weil sie einfach draußen rumstreuen, aber zum Teil werden sie auch auf Tiere gehetzt.
Wie war das denn für dich, als du zum ersten Mal dort warst? Kannst du dich noch dran erinnern?
Ich kann mich sehr gut dran erinnern. Das war bei meinem ersten Projekt in Kolumbien, im Orinoquia. Ich glaube, ich hatte gar nicht so eine genaue Vorstellung, wie das wohl sein wird. Und ich war total überwältigt und war tatsächlich sofort verliebt in die Region. Also es ist wirklich so wie, ja, vielleicht nicht ein Karl-May-Film, aber man sieht so unendliche Weiten und man sieht tatsächlich Leute auf Pferden irgendwie, die da irgendwie durch die Steppe reiten oder durch die Orinoquia. Ich fand es total schön, ich fand es super abwechslungsreich. Die Menschen dort vor Ort haben tatsächlich auch eine sehr enge Verbindung zu ihrem Land.
Mhm.
Also manchmal hat man das Gefühl, wir haben das geskriptet oder die Kolleginnen vor Ort eben. Wir haben dann wirklich Farmer, mit denen wir zusammenarbeiten und die dann sagen, ja, ich habe das Land von meinen Großeltern bekommen und ich möchte es in einem guten Zustand an die nächste Generation weitergeben. Also es ist tatsächlich sehr, sehr faszinierend und eine sehr schöne Landschaft mit wundervollen Arten. Ich habe da meinen ersten großen Ameisenbär in freier Wildbahn gesehen.
Ja.
Wir sind auch auf Pferden unterwegs gewesen, weil das macht man da halt so. Man ist halt auf Pferden unterwegs, auch um die Rinder von A nach B zu bewegen. Und ich fand, es war echt Kindheitstraum letztendlich. Es war wirklich schön.
Dann nimm uns doch mal mit in die Projekte. Jetzt hast du das Ganze immer schon wieder angeteasert. Nimm uns doch mal in die Projekte mit. Welche haben wir vor Ort? Was machen wir da? Und was du auch gerade schon sagtest, was ich unglaublich schön finde, die Zusammenarbeit mit den Leuten vor Ort.
Genau, also wir können ja mal anfangen in Argentinien, weil da war ich jetzt als letztes.
Schön.
Genau, in der Pampas-Region. Und was wir da zum Beispiel machen, also die Pampas ist relativ groß. Und leider ist es so, dass 80% der Pampa schon zerstört sind. Das heißt, wir stehen nur noch mit 20% des natürlichen Ökosystems da.
Mhm.
Das heißt, wir müssen vor Ort mehr machen, als nur das schützen, was noch übrig geblieben ist. Wir müssen auch wieder herstellen. Und in Argentinien arbeiten wir mit einer Partnerorganisation zusammen, Fundación Vida Silvestre. Die hat nicht den Panda im Logo, sondern den großen Ameisenbären.
Auch schön, ist genehmigt.
Genau, ist genehmigt. Und die zum Beispiel arbeiten mit verschiedenen Farmern zusammen und sorgen dafür oder unterstützen die Farmer auch dabei, private Schutzgebiete zu errichten. Das heißt, jemand hat eine Farm, auf einer davon waren wir zum Beispiel, die umfasst so 7000 Hektar.
Mhm.
Und auf der betreibt da normale Landwirtschaft, also Mais, Anbau und Soja, aber eben auch viel Viehzucht auf natürlichem Grasland. Und wir helfen sozusagen beide Flächen ökologischer zu bewirtschaften. Also wir helfen dabei, dass das natürliche Grasland eben Grasland bleibt, indem wir zum Beispiel dafür sorgen, dass die Rinder ein bisschen in der Rotation über die Wiesen, über die Weiden geführt werden. Er hat ganz viele Nandus auf der Fläche zum Beispiel. Da gucken wir, dass die sich frei bewegen können und auch über die anderen Flächen kommen, wo andere Sachen angebaut werden. Also wir legen zum Beispiel Mikrokorridore an durch die Maisfelder und die benutzen die Nandus auch schon. Also da werden dann heimische Gräser wieder angepflanzt und da gehen keine schweren Maschinen durch. Das heißt, die Nandus können es benutzen, aber eben auch bestimmte Vogelarten, die dann da brüten oder eben Amphibien oder Reptilien. Zum Wiederherstellen gehört eben auch, dass wir Arten, die es vor Ort nicht mehr gibt, wieder ansiedeln. Und da haben wir zum Beispiel Vizcachas, die kennt man, glaube ich, hier nicht so unbedingt, aber das sind auch sehr niedliche Nagetiere, die nachtaktiv sind.
Wie sehen die so in etwa aus? Ratte, Kaninchen?
So ein bisschen Kaninchen, Hase, genau.
Okay.
Ja. Nee, eher Kaninchen. Mit so schwarzen Streifen an der Seite, also sehr niedlich. Also die gab es früher überall in der Pampas-Region und die sind jetzt mittlerweile in einigen Regionen ausgestorben. eben weil sie lange, also sie ernähren sich von Pflanzen, aber eben auch von Kulturpflanzen, die angepflanzt wurden. Und sie graben eben auch Tunnel, in denen sie leben. Das heißt, damit machen sie auch immer mal einen Weg kaputt oder die Rinder treten rein und können sich was brechen. Insofern wurden sie auch lange gejagt, auch weil sie offensichtlich ganz gut schmecken und wurden eben als Schädlinge sozusagen fast ausgerottet. Und auf dieser Farm, mit der wir jetzt zusammenarbeiten, gab es keine mehr. Und der Besitzer hätte aber gerne welche. Dann haben wir 10 Stück von einer anderen Farm genommen und die jetzt umgesiedelt auf diese Farm. Und jetzt im August, als ich da war, haben wir mal geschaut, wie es den Biskatschas so geht. Und tatsächlich waren die Kolleginnen ein bisschen besorgt, weil es hatte sehr lange geregnet. Und die ganze Farm war sehr stark überschwemmt. Und jetzt war so ein bisschen die Frage, wie haben die Biskatschas sich da angepasst?
Sind die nicht ertrunken?
Genau, sie sind nicht ertrunken. Sie sind tatsächlich ein Stück weitergezogen und haben sich neue Tunnel gegraben, so unter den Weg, der ein bisschen höher liegt, was jetzt nicht so gut für den Weg ist, aber wir arbeiten mit einem netten Farmer zusammen, den stört das jetzt nicht so. Das heißt, den Biskatschas geht's gut und sie haben sich gut in ihre neue Heimat eingefunden und das haben wir halt mit der Unterstützung des Farmers auch gemacht. Also das ist schon sehr wichtig, weil das ist halt alles, 90% der Fläche in Argentinien ist halt in privater Hand. Das heißt, wir müssen auch mit den Farmern zusammenarbeiten, sonst geht die Arbeit vor Ort gar nicht.
Wie sieht denn genau diese Zusammenarbeit und diese Hilfestellung aus? Also geht ihr dahin, packt ihr direkt mit an, fließen Gelder, Wissen, was wird genau gemacht?
Das ist unterschiedlich. Also zum Teil gehen wir auch direkt hin und packen mit an. Also die Biskatschas zum Beispiel wurden von den Kolleginnen umgesiedelt und das Aussehen von dem Gras haben die Kolleginnen auch mitgemacht. Manchmal sind wir aber auch nur diejenigen, die quasi die richtigen Leute zusammenbringen. Also wir arbeiten in Paraguay zum Beispiel auch viel mit indigenen Gemeinden zusammen, viel auch mit sehr starken Frauen tatsächlich. Ich habe sehr viele starke Frauen getroffen, was ich immer wieder toll finde, die dann Kooperativen zusammen gegründet haben und sich um das Vieh kümmern gemeinsam. Und denen helfen wir zum Beispiel dann auch dabei, so bei dem bürokratischen Aufwand, wenn sie ihre Fläche als privates Schutzgebiet quasi niederschreiben lassen wollen. Oder wir helfen ihnen dabei, dass sie sich verbinden können mit anderen Kooperativen, um so voneinander zu lernen. Manchmal stellen wir ihnen auch Material zur Verfügung, damit sie eben Wassertanks bekommen für sich selber oder für das Vieh. Oder der einen indigenen Gemeinde haben wir so quasi eine relativ einfache Maschine, mit der man Heu pressen kann, also Heuballen pressen kann, zur Verfügung gestellt, damit sie das Heu verkaufen können und ein bisschen mehr Geld haben zum Überleben zum Beispiel oder um sich noch ein bisschen zusätzliches Vieh für ihr natürliches Grasland zu kaufen. Also die Hilfe ist tatsächlich sehr unterschiedlich.
Wenn du vor Ort bist, wie nimmst du das wahr von der Bevölkerung? Also sind die sehr daran interessiert, ökologisch nachhaltig zu bewirtschaften oder sind sie eher skeptisch? Kommen sie auf euch zu? Wie ist genau so ein bisschen so das Feeling dort?
Ich glaube, es ist unterschiedlich. Also manchmal kommen natürlich Menschen auf uns zu, also Farmer, und sagen, hey, ich habe gehört, was ihr für Arbeit macht. Ich habe Interesse, meine Fläche auch irgendwie unter Schutz zu stellen. Oder wir haben eben indigene Gemeinden, die sagen, hey, wir haben hier ein riesiges Problem. Wir waren jetzt bei einer in Paraguay. Durch den Klimawandel sind die so stark betroffen. Die haben zum Beispiel 8 Monate im Jahr, regnet es manchmal nicht. Das heißt, die haben kein Wasser, die können sich selber nicht mehr versorgen, die können ihr Vieh nicht versorgen und die fragen dann gezielt um Hilfe. Aber es gibt natürlich auch, dass wir quasi, also die Kolleginnen vor Ort losziehen und aufklären und sagen so, hey, wir würden gern was mit euch zusammen machen und wirklich auch viel Aufklärungsarbeit leisten müssen. Also weil nicht nur bei uns ist es so, dass Gras und Savannen übersehende Landschaften sind und keiner so richtig weiß, was ist das eigentlich? Das ist doch nur eine Weide oder das ist doch total langweilig. Das ist tatsächlich in den Ländern vor Ort teilweise auch so. Also ich habe das auch schon erlebt, dass wir auf einer Farm waren und die haben uns alles gezeigt und haben uns ganz stolz so ihre Waldstückchen gezeigt und waren dann total erstaunt, dass wir uns aber für das Grasland und die Savannenteile der Farm so interessiert haben. Und waren so, ja, aber hier, den Wald habe ich unter Schutz gestellt. Wir so, ja, aber das Grasland hier ist auch total wichtig. Und das, manchmal realisieren die das gar nicht, wie wichtig das ist und was sie da für einen unglaublichen Schatz eben auch zur Verfügung haben. Also insofern ist es sehr unterschiedlich, wie das passiert.
Ja, und du erzählst ja gerade von diesen Frauenkooperativen. Das interessiert mich ja natürlich. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mal mitnehmen. Was machen die genau?
Genau, also das ist hauptsächlich in Paraguay. Da arbeiten wir eben auch mit indigenen Gemeinden zusammen, mit verschiedenen, auch in verschiedenen Regionen. Und im Pantanal haben wir zum Beispiel eine Frauenkooperative der Ishir. Das ist eine indigene Gemeinde vor Ort und auch geführt von Frauen dann die Kooperative. Und die arbeiten zum Beispiel oder die unterstützen wir dabei auch bei der Viehzucht, die sie selber betreiben. Die arbeiten eben auch mit natürlichem Grasland und lassen das von Rindern beweiden. Also es ist meistens Mutterkuhhaltung, also Kühe mit den Kälbchen. Und die unterstützen wir zum Beispiel dabei, Rassen zu nutzen, die besonders an das Ökosystem angepasst sind. Also wir haben halt eben mal Überschwemmungen, dann ist es wieder sehr trocken. Also da stehen dann nicht so die schwarz-weißen Milchkühe, die wir von hier kennen, drauf, sondern das sind halt sehr viel robustere Rassen, die eben mit diesem Ökosystem auch klarkommen. Also die können auch mal bis zu den Knien im Wasser stehen oder halten auch mal ein bisschen mehr Trockenheit und die Sonne aus. Und da helfen wir jetzt zum Beispiel gerade dabei zu gucken, dass die halt wirklich resistente Rassen kriegen, die eben nicht so viel Betreuung brauchen. Oder dass wir eben für Phasen, wo es vielleicht nicht ganz so viel Gras gibt, dann, weil alles überschwemmt ist, dann mit diesen Heuballen unterstützen können oder sie eben damit unterstützen, dass sie selber das Heu dann pressen können oder es eben auch verkaufen können oder selbst nutzen. Das sind so Maßnahmen, die wir machen. Oder eben auch, Wasser ist immer ein Thema.
Ja, überall.
Dass wir halt sie dabei unterstützen, dass sie das ganze Jahr über eben Wasser haben, weil wir haben eben, entweder gibt es sehr viel oder es gibt halt gar keins. Und dass wir das sozusagen sie dabei unterstützen, das besser zu verteilen oder was in den trockenen Zeiten eben auch zu haben.
Und ein wunderschönes Beispiel, was wir auch tatsächlich mehrere Videos schon zu haben, sind die Llaneros, die Cowboys-Variante Lateinamerikas. Was macht die denn so besonders? Und nimm uns auch gerne mit in die Geschichte der beiden Schwestern, dessen Video ich euch natürlich in den Shownotes verlinke.
Genau, die Llaneros sind quasi die Cowboys Kolumbiens, die Orinoquia seit Hunderten von Jahren tatsächlich ganz traditionell mit ihren Rindern bewirtschaften. Die Llaneros sind halt, auch kulturell ist es halt besonders. In Kolumbien kennt jeder die Llanero-Kultur. Die Llaneros haben auch eine besondere Musik und einen besonderen Tanz. Und die Musik ist zum Beispiel Weltkulturerbe. Und mit den Llaneros arbeiten wir zusammen auch bei traditionellen Viehzuchtmethoden. Das heißt, da sind wir oft auch diejenigen, die so ein bisschen die Leute zusammenbringen und generationsübergreifend quasi auch das Wissen sichern und weiterverbreiten. Und da geht es so um nachhaltige Bewirtschaftungsmethoden, auch zum Beispiel Rotationen der Rinder über die Weiden, damit die das Gras sich immer wieder erholen kann. Auch Wassermühlen, die halt das Wasser verteilen, damit die Rinder, aber eben auch die Wildtiere in der Trockenzeit immer Wasser zur Verfügung haben. Manchmal werden einfach Mineralien dazu gefüttert, zum Beispiel für die, wenn während der Zeit der Schwangerschaft oder wenn die Kälbchen da sind, damit es den Kühen ein bisschen besser geht. Oder wir helfen dabei, Schattenpflanzen zu, so Bananen zum Beispiel, zu pflanzen und stellen das Saatgut dafür zur Verfügung. Und tatsächlich gibt es nicht nur Llaneros, sondern mittlerweile auch Llaneras oder wahrscheinlich gab es sie schon immer, also die weibliche Form der Llaneros, also die Cowgirls letztendlich. Also ich stelle schon immer wieder fest, dass es sehr viele starke Frauen auch in allen Regionen gibt. Natürlich kämpfen wir auch immer noch mit Machismo und Männern, die Welt beherrschen. Aber es gibt sie, die starken Frauen.
Ja.
Und wir treffen sie immer wieder. Wir waren im Vorgängerprojekt, hatten wir zum Beispiel eine Pilotfarm mit einer Frau. Und diese Farm war auch schon in der dritten Generation in Frauenhand. Und die hat das ganz natürlich, für die war das ganz klar, dass das irgendwie ihre Farm ist und die hat sie halt von ihrer Mutter, ihrer Großmutter bekommen und die wusste genau, was sie tat und hat halt auf natürlichem Grasland Viehzucht betrieben, wie ihre männlichen Kollegen auch. Wir haben die zwei Schwestern, von denen du gerade gesprochen hast, mit denen arbeiten wir jetzt auch in dem Projekt zusammen, die halt auch sagen, in der Region mit verschiedenen anderen zusammenarbeiten und auch ein großes privates Schutzgebiet errichtet haben. Da kam die Ölförderung, da haben sie gemerkt, das wird sich hier nicht gut entwickeln und haben gesagt, wir sind hier aufgewachsen, das ist unser Land, wir leben hier. Die haben sich ihre Position schon auch hart erkämpft, auch in der Familie, das ist also, ne, weil Also ich habe zwar gesagt, es gibt viele Frauen, aber natürlich ist das nicht ganz so einfach. Also sie musste das auch schon oder mussten das beide ein bisschen durchkämpfen mit dem Vater, dass sie selber auch eben auf den Pferden sitzen und die Rinder treiben durften. Und die haben jetzt ihre Farm, aber auch die von den Nachbarinnen auch zu einem privaten Schutzgebiet entwickelt, um sich eben zusammenzutun und dafür zu sorgen, dass die Fläche so bleibt, wie sie ist und eben nicht für die Ölförderung oder für intensive Landwirtschaft umgewandelt wird. Und das sind halt so Menschen, mit denen arbeiten wir super gerne zusammen und die unterstützen wir letztendlich einfach dabei, ihre Ziele und ihre Visionen umzusetzen, weil es da einfach viele Schnittpunkte gibt, dass wir die gleichen Ziele haben.
Ja, aber welche Herausforderungen gibt es denn? Weil gerade hört sich das alles sehr rosig an, wir kommen dahin, alle sind happy, aber es ist ja nicht immer alles einfach. Also welche Herausforderungen gibt es dort, vielleicht auch so ein Schutzgebiet zu errichten?
Also einfach, nee, ist es natürlich nicht.
Ja, das habe ich mir gedacht, nämlich. Genau.
Es ist einfach, wenn man die richtigen Leute zusammenkriegt, aber das Problem ist schon, dass wir, wie eigentlich überall auf der Welt, also das ist A, natürlich schon auch harte Arbeit. Das sind alles entlegene Regionen, in denen die Menschen leben. Das heißt, wir haben auch eine hohe Abwanderung, gerade der Jugend, vom Land in die Städte. Es gibt nicht immer irgendwie die nächste Generation, die das übernehmen will. Es ist sehr attraktiv, finanziell kurz- und mittelfristig das Land zu verpachten an irgendjemanden und zu sagen so, hey, ich gehe in die große Stadt, ich gehe nach Bogotá und verpachte mein Land. Dann kommt da ein Soja- oder Reisfeld hin. Das funktioniert vielleicht auch für 3-4 Jahre, dann kriegt man das Land zurück und dann ist aber das natürliche Grasland weg und die Fläche zerstört durch Pestizide und komplett umgewandelt, dann kann ich damit halt nicht mehr so viel anfangen. Mhm. Aber kurz- und mittelfristig rentiert sich das erstmal. Das heißt, das ist eine der Bedrohungen, mit denen wir tagtäglich oder die Kolleginnen vor Ort eben zu tun haben, dass es sich einfach finanziell nicht diese traditionelle Art der Viehzucht halt relativ wackelig ist. Deswegen versuchen wir halt sozusagen den Menschen vor Ort zu helfen, dass sie ein bisschen mehr verdienen mit dem, was sie machen oder halt ein paar mehr Kühe halten können. Und wie gesagt, weit entfernt von Massentierhaltung,
ja,
damit sich das einfach besser rentiert und sie eben nicht das Land verkaufen oder verpachten und in andere Sachen umwandeln. Ölförderung ist auch ein großes Problem, dass dann eben Öl nach Öl gebohrt wird und dadurch auch die Region oder die Fläche eben zerstört wird oder eben jemand kommt und wirklich Massentierhaltung dann betreibt, dann wird das natürliche Grasland umgebrochen, es werden exotische Gräser gepflanzt und damit ist die Artenvielfalt halt auch weg. Das sind so die große Herausforderungen, die wir in allen 3 Regionen haben. Dann dazu kommt der Klimawandel.
Ja.
Leider, das haben uns ja auch gerade jetzt auf der Reise, egal wo wir waren, egal ob es ein großer Farmer war oder eine indigene kleine Gruppe, es haben alle reden vom Klimawandel und wie sehr sie davon betroffen sind. Das heißt, wir reden von Ökosystemen, die halt genau abgestimmt sind, die eine bestimmte Zeit irgendwie Regen und nass haben und dann eine längere Zeit eben sehr trocken sind.
Mhm.
Und wenn sich dieser Rhythmus verändert, dann ist das halt ein Riesenproblem für das Ökosystem. Also man hat zum Teil im Orinokia noch die gleiche Anzahl an Wasser, das irgendwie über den Regen fällt insgesamt, aber es fällt halt in 3 statt in 4 Monaten. Das heißt, ich habe Überschwemmungen, man kommt nirgendwo mehr hin und dafür ist aber dann die Trockenzeit 2 Monate länger. Das heißt, die Tiere sterben halt einfach, die konnten dann vielleicht 6 Monate überleben, aber eben nicht 7,
ja,
ohne Wasser. Und genau das Gleiche sagen halt die indigenen Gruppen, die sagen so, hey, als wir hier vor 30 Jahren angekommen sind, war das hier noch alles okay. Und jetzt stehen wir hier und haben 8 Monate im Jahr keinen Regen. Das Militär kommt und bringt uns Wasserkanister. Also der Klimawandel ist ein Riesenproblem in allen Regionen. Der,
ja,
verändert halt einfach alles.
Welche Anpassungen finden schon statt?
Genau, wir versuchen natürlich uns anzupassen. Wie gesagt, ein Thema ist das Wasser, dass wir sagen, okay, ja, wir müssen halt irgendwie gucken mit Wassermühlen und so, dass wir das Wasser besser verteilen, dass wir halt eben Wasser speichern in der Zeit, wo es eben viel regnet, dass wir die Speicher irgendwo haben. Dann gucken wir natürlich, dass wir resistente Arten haben. Also zum Beispiel bei den Rindern, die das auch mal aushalten, die eben im Wasser stehen können und eben auch Hitze wirklich besser abkönnen.
Ja.
Also es hört alles bei einem gewissen Grad an Hitze natürlich auf. Das halten die dann auch nicht mehr aus. Aber und dass wir gucken, können wir irgendwie schattenspendende Sachen nochmal mitpflanzen und so. Also es ist halt, wir versuchen was entgegenzusetzen, aber ja, alles können wir leider nicht beheben.
Ja, dann sagtest du gerade noch, das fand ich ganz interessant, Abwanderung der Jugend, aber Llanero-Kultur kennen ganz viele, ist ganz viel ein Begriff. Wie schaffen die das denn, diese Kultur noch irgendwie am Leben zu erhalten oder was sind deren Ideen, dass es noch die nächste Generation und vielleicht auch übernächste Generation noch gibt. Hast du da was mitbekommen?
Naja, also das eine ist natürlich, dass man genug verdient mit dem, was man tut.
Ja.
Also mit dieser traditionellen Viehzucht, dass es eben reicht, dass man ein gutes Leben führen kann vor Ort. Dann tatsächlich fangen auch so Ökotourismus ist zumindest so, ist ein Thema vor Ort auch und wird ein bisschen mehr ausgebaut, dass Leute wirklich kommen, um die Orinokia oder den Janos, sagen sie auch, eben zu besuchen und da auf die Farmen zu gehen und eben, so wie wir es jetzt auch erfahren durften, auf Pferden irgendwie durch die Savanne reiten. Das wächst schon und auch irgendwie der Tanz und die Musik zum Beispiel ist schon auch sehr bekannt und wird auch vorgeführt dann für Touristen und. Das sind schon so Themen, wo man versucht, was entgegenzusetzen, sozusagen diese Abwanderung.
Und als du da warst, was hast du so als besonders von dieser Kultur empfunden? Was ist dir im Gedächtnis geblieben?
Also ich finde tatsächlich faszinierend, wie eng die Menschen verbunden sind mit der Natur und mit ihrem Land. Ich finde das, also mir hat in Deutschland noch nie jemand gesagt, ich habe dieses Land von meinen Großeltern bekommen und will es an die nächste Generation weitergeben. Und das höre ich da wirklich viel. Das finde ich sehr beeindruckend. Wir haben auch schon Familien, wo dann irgendwie der Sohn hat halt als kleines Kind angefangen, zum Beispiel die Schildkröteneier zu sammeln. Von der Orinoco-Schildkröte zum Beispiel, die nur dort vorkommt. Und hat so seinen Vater zu uns gebracht, also zu mehr Nachhaltigkeit.
Ja.
Das fand ich auch sehr faszinierend, dass es auch manchmal eben mit den Kindern oder den Jugendlichen anfängt. Aber ich glaube, grundsätzlich am meisten beeindruckt hat mich tatsächlich diese Verbindung zur Natur und dass zumindest die Menschen, die ich dann auf diesen Reisen treffe, und ich mache das ja auch nicht jeden Tag, also so eine Reise in die Projektregion mache ich maximal einmal im Jahr, weil die Arbeit vor Ort machen ja auch die Kolleginnen. Und dann treffe ich natürlich schon meistens Leute, mit denen wir schon zusammenarbeiten.
Die schon das Mindset mitbringen.
Genau,
und so, ne?
Die das Mindset mitbringen und selber irgendwie so die ähnliche Vision haben wie wir. Da finde ich schon total schön zu sehen, wie wir in eine Richtung arbeiten.
Was sind denn so aktuell für Projekte? Vielleicht kannst du die noch mal ein bisschen aufzählen, welche wir gerade machen und was wir vor Ort gerade tun.
Also unsere Projekte in Paraguay, Kolumbien und Argentinien haben halt grundsätzlich drei Pfeiler, oder es ist ein großes Projekt und es geht immer um Schutz, nachhaltige Bewirtschaftung und Wiederherstellung.
Okay.
Zur Wiederherstellung hatten wir ja schon ein bisschen was gesagt, in Argentinien Vizcachas und Korridore und Anpflanzung von Gras zum Beispiel wieder. Nachhaltige Bewirtschaftung ist halt viel dann mit der Viehzucht, dass wir gucken, welche Rassen kann man nehmen, dass wir da viel aufklären, dass wir eben helfen bei nachhaltigen Methoden wie Rotation, dass immer Wasser da ist, dass die Mütter mit den Kälbchen getrennt werden von den anderen Kühen zum Beispiel, ein paar schattenspendende Pflanzen. Oder wir haben tatsächlich auch manchmal exotische Pflanzen, die eben da nicht hingehören. Die werden dann rausgenommen wieder aus der Fläche. Das sind dann meistens irgendwie tatsächlich Sträucher oder irgendwann auch wirklich große Bäume. Das ist also sehr viel Arbeit. Das haben wir auch in allen drei Regionen.
Und die müssen wirklich händisch quasi hin, rausgebuddelt werden, unterm Arm geklemmt und weggetragen.
Ja, oder? Leider. Also wenn man keine Pestizide einsetzen will, dann macht man das händisch. Entweder, dass man sie wirklich ausgräbt oder Maschinen hat, mit denen man sie rauszieht. Und wenn man das nicht früh genug tut, dann steht man halt wirklich vor sehr vielen, sehr großen Bäumen und Sträuchern.
Ja.
Und dann ist das sehr viel Arbeit. Und dann geht es aber auch darum, wenn wir die rausgezogen haben, dann danach quasi das auch wirklich gut zu beweiden, damit die halt nicht wieder zurückkommen, die Sträucher und Bäume. Das ist zum Beispiel auch ein Teil der Arbeit und eben zu gucken, wer möchte seine Fläche, wenn sie Privatland ist, in privates Schutzgebiet umwandeln lassen, was gehört dazu, was für Auflagen müssen dafür erfüllt werden und was für Dokumente braucht man. Und das ist tatsächlich auch relativ schwer in allen Ländern zu gucken, irgendwie sind alle Dokumente da. Ich meine, in Kolumbien ist es ein Postkonfliktland, sehr schwierig, mit wem welches Land gehört. Also da versuchen wir die Menschen vor Ort so gut es geht zu unterstützen und auch gerade die indigenen Gruppen, für die ist es auch oft noch schwieriger, eben wirklich einen Landtitel zu haben und so. Also da gehört dann doch einiges auch an bürokratischem Aufwand dazu, damit wir dahin kommen, dass es ein privates Schutzgebiet wird.
Sind denn noch weitere Projekte aktuell geplant oder gibt es Projekte, auf die du dich besonders freust? Wie sieht so gerade so ein bisschen die mittelfristige Zukunft aus?
Also das Projekt, das wir jetzt gerade durchführen, ist gefördert vom Umweltministerium über die Internationale Klimainitiative und das geht jetzt noch 3,5 Jahre. Mhm. Insofern sind wir da jetzt erstmal, haben wir noch einiges zu tun und ich freue mich total darauf, weil ich jetzt alles am Anfang einmal persönlich sehen durfte, wie das in 1-2 Jahren aussieht natürlich. Ja. Gerade so die Flächen, die wir jetzt wieder herstellen, da bin ich super gespannt, das zu sehen. Und grundsätzlich ist es leider so, dass gerade für Gras und Savannen, weil das halt so eine Nische ist, es nicht so viele Fördergelder und Unterstützung gibt finanziell. Es gibt auch nicht so viele Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es werden zum Glück immer mehr und wir arbeiten in den Projekten auch daran, die verschiedenen Akteure besser zu verbinden, sind auf vielen internationalen Konferenzen unterwegs. Das macht eine Kollegin von mir, die irgendwie viel Aufmerksamkeit eben für Gras und Savannen auch schaffen will dadurch. Versuchen halt Farmer zu verknüpfen und so. Mhm. Aber es ist schon schwierig, dafür auch Gelder zu bekommen. Umso wichtiger ist es halt, immer wieder darüber zu reden, wie wichtig diese Landschaften sind. Mhm. Und umso mehr freuen wir uns natürlich auch, wenn wir Spenden dafür bekommen, ja. Um zum Beispiel Kamerafallen aufzustellen oder eben wieder herzustellen, was wir schon verloren haben. Also irgendwie Saatgut zu sammeln und Korridore zu bepflanzen. Also Es gibt halt wirklich viel zu tun. Feuer ist auch ein riesiges Problem zum Beispiel.
Eine Frage hätte ich noch. Wie lange dauert denn so eine Wiederherstellung von einer Graslandschaft? Kann man das irgendwie sagen? Weil du sagtest ja gerade, Projekt angelegt 3,5 Jahre. Meine Gedanken waren direkt, reicht diese Zeit, um etwas wiederherzustellen?
Naja, so einen natürlichen Zustand wiederherzustellen, das dauert schon länger. Also, dass ich wirklich wieder das Ökosystem, also es ist ohnehin die Frage, kriege ich es jemals wieder so hin, wie es war?
Ja.
Und tatsächlich gibt es auch noch nicht so viele Erfahrungen bei Wiederherstellung in Gras und Savannen, wie es das zum Beispiel bei Wald gibt, weil eben übersehenes Ökosystem. Das Projekt ist insgesamt 5 Jahre, da kann man zumindest Sachen beginnen. Also dann hat man vielleicht, also hat man einen Korridor angepflanzt, aber bis da irgendwie dieser Rhythmus wieder da ist und das ökologische Gleichgewicht wiederhergestellt ist, es dauert schon länger. Also zum Beispiel bei Wald sagen wir, es dauert schon eher so 20, 25 Jahre,
okay.
Bis ich irgendwie das Gefühl habe, ich stehe wieder wirklich in einem richtigen Wald. Und meistens ist es, oder eigentlich nie ist es damit getan, irgendwas auszusehen und dann wieder wegzugehen.
Das klingt auf jeden Fall danach, dass wir in ein paar Jahren nochmal ein Update machen müssen, was gut funktioniert hat und wie es den Tieren und Rindern vor allem dort geht. Eine Frage, die vielleicht noch bei ein paar Leuten im Kopf aufkommen könnte. Wir fördern Rinderhaltung und wir sind der WWF. Wie passt das zusammen nochmal?
Genau, wir brauchen tatsächlich, also wir haben ja eine Nische in einem Ökosystem, wo wir die Rinder brauchen können, um das Ökosystem zu erhalten, weil sonst kommt da Soja, Reis oder irgendwas anderes hin und dann ist das Ökosystem dahin. Also das ist wirklich eine besondere Situation. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt Fleischkonsum fördern wollen. Absolut nicht. Also wir sagen ja ganz klar, vegan, vegetarisch oder flexitarisch ist irgendwie besser und auf alle Fälle weniger Fleisch, also zurück zum Sonntagsbraten statt Alltagsbraten und weniger und dafür besseres Fleisch. Und da sagen wir halt, okay, Biofleisch ist immer besser oder eben auch Wildfleisch oder eben Weidefleisch. Und wir treten absolut nicht dafür ein, dass das Fleisch aus Lateinamerika hier nach Deutschland exportiert oder importiert wird. Also keine Sorge.
Ja.
Aber die Menschen vor Ort leben davon und wenn sie nicht von der Rinderzucht leben, dann verlieren wir halt leider auch das Ökosystem. Insofern sagen wir halt, das ist halt das Besondere in diesen Regionen. Wir können, wenn wir es richtig machen, also nicht zu intensiv diese Viehzucht betreiben, dann können wir halt in diesem Ökosystem Produktion und Naturschutz miteinander vereinen. So, und das muss aber natürlich im Gleichgewicht bleiben. Wenn ich zu viele Rinder habe, dann zerstöre ich das Ökosystem auch. Aber ein paar Rinder sind halt gut, um diese Fläche eben zu erhalten.
Eine ganz feine Balance auf jeden Fall. Liebe Ilka, vielen, vielen lieben Dank. Du bist Seniorreferentin nachhaltige Landnutzung und Agrarlieferketten. Mein Name ist Aidin Wegner. Wir beide arbeiten für den WWF Deutschland. Und für die nächsten Geschichten abonniert am besten diesen wundervollen Podcast, der da heißt Living Planet. Und wir hören uns wieder in 2 Jahren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und Expertise.
Danke dir. Tschüss.